Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind, heute mit einer besonderen Ausgabe von Vollbild. Später sprechen wir im Serienquartett über die 9 Sommerserien, 4 Kritikerinnen und Kritiker, 4 Premieren, 4 Meinungen. Doch zuerst geht's aufs Land in unserem Kinofilm der Woche. Milch ins Feuer heißt das Debüt der jungen Regisseurin Justine Bauer. Ein stiller, poetischer Film über 3 Generationen von Bäuerinnen, über das Weitergeben von Arbeit, von Wissen und Zweifeln. Katinka heißt die Jüngste, sie will Bäuerin werden, wie ihre Mutter und die Großmutter schon davor. Doch die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland ist ungewiss. Die Mutter zweifelt, die Tochter träumt und dazwischen liegt ein Sommer voller Entscheidungen. Der Film spielt im Hohenloheschen, einer ländlichen Region im Nordosten Baden-Württembergs, und erzählt das Landleben so sinnlich wie präzise. Auch die Sprache trägt dazu bei, denn hier werden die Dialoge noch im Hohenloheschen gesprochen, ein zurückhaltender, ostfränkisch gefärbter Dialekt. Hören wir kurz rein.
In dem Sommer haben wir unsere Schwimmsache immer drunter trochen. Wenn unsere Badeanzüge angehabt und Katinka das Ding mit dem grünen Oberteil, wo man nie genau gewusst hat, ob das jetzt ein Bikini ist oder doch ein BH.
Ein Ausschnitt aus Milch ins Feuer. Der Film läuft Donnerstag in unseren Kinos mit einer wunderbaren, ja dialektsicheren Johanna Wokalek in einer der Nebenrollen. Ich habe mit Regisseurin Justine Bauer vor der Sendung gesprochen, über Körper und Arbeit, über Sprache, Herkunft und darüber, wie sich ein bäuerliches Leben heute erzählen lässt. Und ich wollte aber zunächst von ihr wissen, wie ihre eigene Kindheit unter anderem auf einer Straußenfarm ihre Perspektive auf diese Welt geprägt hat.
Wie hat er mich geprägt? Ich glaube halt, wenn man seine Kindheit wo verbringt, dann ist das immer prägend und man hatte dann halt diese Nähe zu den Tieren einfach, auch zu vielleicht mehr ungewöhnlicheren Tieren, aber für mich war das dann ganz normal. Das war schon prägend, aber nicht so, dass ich dachte dann, das ist irgendwie was Besonderes oder so. Das stellt sich ja immer später raus.
Ja genau, denn inwiefern ist denn vielleicht auch diese Erfahrung in den Film dann eingeflossen? Also es ist die Frage, ist Milch ins Feuer autobiografisch motiviert? Egal ob jetzt thematisch, atmosphärisch oder eben emotional.
Es ist ein bisschen autobiografisch, weil es halt darum geht, um Frauen vom Land. Und das bin ich ja auch eine. Das ist auch meine Mutter, meine Großmutter und auf beiden Seiten und so weiter. Und dann, was aber im Film passiert, ist Fiktion. Aber natürlich haben wir immer diese Frauen vom Land im Film gefehlt. Und deshalb habe ich sie dann auch geschrieben eben. Deshalb, dass es die gibt.
Der Film verzichtet jetzt auf so die klassische Dramaturgie eines Helden oder einer Heldin. Stattdessen gibt es eher so ein dichtes Lebensbild, das wir gezeigt bekommen. Warum war diese fragmentarische, diese beobachtende Form so wichtig und auch die richtige für den Film?
Ja, für mich war das so die Frage, wie erzählt man den Sommer aus einer Perspektive von einer jungen Frau, die auf dem Land wohnt und sich diese ganzen Fragen stellt, die sich junge Frauen oder junge Menschen eh stellen müssen. Und dann dachte ich, ja, so ein fragmentarischer Sommer, sie denkt drüber nach, wie ist das mit ihrer Schwangerschaft und so weiter. Also diese ganzen Themen, die sie beschäftigen, die Zukunft von ihr und ihren Freundinnen. Und das hat für mich am besten durch dieses Fragmentarische funktioniert und nicht durch so eine übertrieben dramatische, strenge Erzählstruktur, sondern eben wie so eine Erinnerung an diesen Sommer, die ja jeder hat, so eine Erinnerung an Sommer, in dem viel passiert ist als Teenager.
Was unterscheidet denn die Lebenswelt von Frauen auf dem Hof, von Bäuerinnen und Landwirtinnen, von vielleicht Bauernfilmfiguren, die es ja dann doch gibt?
Ich dachte mir, oder das, was immer passiert in Filmen, ist, dass halt dieser starke Bauer, der Chef der Familie, der vielleicht auch sehr christlich dann ist und dann diese ganzen Regeln vorschreibt und dann auch oft dazu die jungen Frauen bringt, den Hof zu verlassen, um irgendwo in der Stadt sich zu emanzipieren. Und das wollte ich eben nicht. Bei mir wird dieser Bauer nicht erzählt, sondern die Frauen, die auf dem Hof arbeiten und eben auch eine junge Figur, die das Land nicht verlassen will, sondern dort bleiben will. Das war mir wichtig, diese Figuren auch zu erzählen, weil es die auch gibt, diese Millionen von Frauen, die nicht in die Stadt gehen, sondern auf dem Land versuchen, ihren Weg zu machen und das auch schaffen.
Mutter, Tochter, Oma, die reden miteinander. Es wird auch unter den Gleichaltrigen gesprochen, aber und es werden ziemlich harte Themen verhandelt: Schwangerschaft, Tod, Verdrängung. Aber es wird eher angedeutet als immer ausgesprochen. Warum ist auch Schweigen so wichtig, um diese Welt zu fassen? Vieles wird ja auch gedacht und gesehen.
Ja, das ist schon oft auf dem Land, dass Dinge nicht so ausgesprochen werden, dass man die halt mit sich selber ausmacht oder denkt, dem anderen ist eh klar, ohne viele Wörter, weil man eh auch, wenn man zusammenarbeitet, dann muss man auch nicht so viel sprechen, dann versteht man das. Und halt auch, weil man oft so ein Leben hat, wo man die Sachen nicht an sich ranlassen kann, zu stark, weil eh immer viel gestorben, geboren und so weiter wird und immer unvorhersehbare Sachen passieren. Und deshalb versuchen die mehr Spaß zu haben trotz allem und nicht sich so, also sie wissen, es wird sich schon klären und sie versuchen das ja auch in der Gemeinschaft zu klären, nur halt nicht mit Wörtern, zu vielen Wörtern.
Gerade die jungen Figuren, die müssen sich ja diese klassische Frage stellen, die Vergangenheit weiter am Leben zu halten oder habe ich eine andere Zukunft? Das ist schon das prägende Dilemma dieser Generation, oder?
Ja, ich glaube, Zukunft allgemein, auch wenn das jetzt Figuren auf dem Land sind, war das doch, ist doch, glaube ich, so eine universelle Geschichte, die auch so alle gerade beschäftigt. Wie geht das weiter und was plant man? Und wie kann man überhaupt in dieser Welt, die sich eh gerade sehr viel verändert, noch, oder wie findet man sich da zurecht mit Sachen, wo halt ganz neu sind alle?
Wenn wir den Film als Porträt einer Generation begreifen, gerade dieser, über die wir gerade sprachen, wie haben Sie da recherchiert? Also gab es Gespräche oder kommt das alles eher aus Ihrer Sicht auf diese Lebenswelten?
Na, das ist, wenn man vom Land ist und das ist mein Debütfilm und dann hat man natürlich eh dieses Bedürfnis, dass der erste Film vielleicht damit zu tun hat, wo man herkommt. Und dann sind da auch viele Sachen drin. Man weiß, wie die Menschen sprechen, die dort herkommen oder wie gesprochen wird und auch, was wird gemacht, was ist passiert. Das ist schon so eine Sammlung von Sachen, die ich beobachtet habe oder auch natürlich anhand von Beobachtungen dann geschrieben habe und eine Fiktion draus gemacht habe. Also die Recherche ist einfach mein Leben, würde ich sagen.
Ja, das ist ja auch die Frage. Es liegt ja fast auf der Hand, dass daraus eher ein Dokumentarfilm entsteht und keine fiktionalisierte Überhöhung.
Ja, ich wollte einfach immer Geschichten erzählen und dann ist es für mich mehr naheliegend, dass es eine Fiktion ist auch, weil, also Dokumentarfilm ist ja auch Glückssache oft oder so eine noch bessere Recherche. Ja, und nee, Fiktion ist schon mein Ding.
Wir haben ja über die weibliche Perspektive gesprochen, die weiblichen Lebenswelten, auch diese unterschiedlichen Generationen, die der Film zeigt. Es gibt aber auch die Männer, nicht wahr, die Bauern. Und da ist natürlich auch eine gewisse Düsterkeit, die sich in diesen sehr hellen, sommerlichen Film dann nochmal reinschleicht. Nicht wahr, es gibt einen Bauern, einen, der sich erhängt. Also ich habe mich da gefragt, wie sehr ist der Film dahingehend auch sehr aktuell, fast tagespolitisch gedacht, wo wir über dieses Bauernhofsterben immer wieder, wenn überhaupt, oder die Bauernproteste, die kommen dann in unseren Nachrichten vor. Aber was dahinter steckt, das fehlt uns. Inwiefern kommentiert der Film auch das?
Also klar sollte das auf die Aktualität eingehen, aber auch als ich diesen Film geschrieben habe, da waren diese Bauernproteste noch gar nicht so aktuell, wie sie dann im letzten Jahr waren. Das war so ein bisschen Glück in Anführungszeichen auch dann für diesen Film, dass es dann noch diese Proteste so stark der Öffentlichkeit bekannt wurden. Aber ich wollte auf jeden Fall dieser jahrelange Versuch, so ein bisschen in den Dialog zu treten, der Bauern mit der Politik, das wollte ich da auf jeden Fall zeigen und den es halt auch nie gab und der eben auch oft zu Selbstmord geführt hat oder eben auch, dass Kleinbetriebe, kleine Familienbetriebe es nicht mehr geschafft haben.
Kommen wir mal zu der ganz besonderen Form des Films. Also gedreht haben sie im hohenloheschen Bereich. Es wird auch gesprochen Dialekt, Ostfränkisch, hohenloheisch eben. Warum war Ihnen dieser regionale Bezug auch sprachlich so wichtig? Und es ist ja eine Herausforderung für alle, die das nicht sprechen.
Mir war es wichtig, dass der Film im Dialekt ist. Und dann klar dachte ich, weil das eben auch meine Muttersprache ist, in Anführungsstrichen, dass es schön wäre, diesen Film machen zu können in der Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, aber gleichzeitig so eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie auch alle betrifft. So, es geht ja natürlich auch darum, dass Frauen Regeln auferlegt werden, aber die werden nicht nur auf dem Land den Frauen auferlegt, sondern auch in den Städten, in anderen Ländern. Und das war so der Hauptgrund auch, aber natürlich im Fokus auf den Dialekt und auch, weil ich es immer spannend finde, dass Dialekte verschwinden, wenn nur eine Generation die nicht spricht. Und das ist natürlich sehr schade. Und auch schon im Film, die Großmutter spricht so einen anderen Dialekt als die Enkelin. Auch weil wir so der Cast aus zwei verschiedenen Dörfern kommen. Das ist halt auch spannend, wenn der Dialekt eigentlich in zwei Dörfern unterschiedlich ist. Ja, die Wörter sind anders, die Betonungen sind anders, obwohl es nur so 20 Kilometer dazwischen sind.
Das prägt ja auch den Rhythmus des Films. Aber wenn wir schon beim Cast sind, gedreht wurde ja vor allem auch mit Laiendarstellerinnen und Darstellern. Wie findet man die? Also ich höre schon, da war eine Suche in den Dörfern nötig.
Ja, nee, wir haben in der Tageszeitung oder in der Regionalzeitung haben wir nach jungen Schauspielerinnen gesucht, die Dialekt sprechen. Und dann haben sie so 30 bis 40 gemeldet, aber viele konnten den Dialekt gar nicht sprechen. Die wollten nur in einem Film sein. Und Caroline, die dann die Hauptdarstellerin geworden ist, die hatte damals nur so ein Passfoto von sich, das sie geschickt hat. Und so eine ganz formelle E-Mail hat sie geschrieben, wie so eine klassische Bewerbung. Und dann sind wir noch ein bisschen durch Casting gegangen und dann war ich bei Caroline auch. Und dann sind so zwei junge Mädels vorbeigekommen und haben uns Kekse gebracht. Und das waren dann ihre Schwestern. Und die fand ich auch so toll, dass ich im Drehbuch noch die eine Schwester zu zwei Schwestern geändert habe. Und jetzt spielen ihre drei Geschwister. Der Bruder spielt jetzt auch den Bruder. Irgendwie ein großes Glück. Es wäre vielleicht gar nicht, ja, wäre ein großes Glück mit dem Cast, dass die aufgetaucht sind.
Neben den Laien, die wirklich herausragend sind in dem Film, spielt Joanna Wokalek, die viele natürlich kennen, als einzige vielleicht professionelle Schauspielerin mit. Wie arbeitet man dann mit jemandem, der umgeben ist von Laien? Also wie prägt das auch solche Dreharbeiten?
Ja, das war, Johanna hat den Dialekt vorher nochmal gelernt, dass der Dialekt mit dem sie aufgewachsen ist, aber dann musste sie ihn wieder lernen und dann waren das halt so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Johanna, die den Text kannte, gut gelernt hatte und was ja auch die klassische Herangehensweise ist, aber die anderen, denen habe ich den Text immer erst vor dem Take gegeben und auch nur gesagt, was ungefähr passiert, weil das Drehbuch ist klar in Hochdeutsch, aber sobald man das halt auf Hochdeutsch lernt oder dann in so einem gefälschten Dialekt, dann ist es halt nicht mehr so real und das habe ich halt gebraucht, dass es real ist und so, als würden die zum ersten Mal diesen Moment auch erleben. Und das war so ein bisschen schwierig, diese unterschiedlichen Arten des Texts schon Wissens zusammen zu machen, aber da Johanna ja eh sehr professionell ist, haben wir das gut geschafft, dank ihr.
Es geht ja auch um die visuelle Ebene des Films, die sehr taktil ist. Also die Kamera, die findet sehr poetische Bilder von dieser Realität, über die wir gerade gesprochen haben. Fell, Wasser, Staub, Haut. Wie haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kameramann diese visuelle Sprache entwickelt? Also zwischen dieser, ich würde so formulieren, dieser dokumentarischen Nüchternheit, aber auch von so einer sinnlichen Überhöhung.
Ja, das gibt natürlich diese mehr dokumentarische Kamera, wenn man dann mehr will, dass das Spiel natürlich wirkt. Und dann haben wir aber auch versucht, so Bilder zu finden, die sehr poetisch, sehr künstlerisch aussehen, wie die Schaukel von oben das Eröffnungsbild und sowas. Genau, und dann hatten wir halt eine Auflösung für manche der Szenen. Genau, aber es ging schon darum, das so zu mischen und dass es auch diese Poetik haben kann.
Wir haben denn, gerade bei den Laien stelle ich mir das so super vor, die auf das Produkt, auf den Film reagiert. Das ist ja noch was anderes, wenn man das so als Abenteuer nimmt, so eine Dreharbeit. Aber dann das Fertige zu sehen auf der Leinwand. Es geht ja auch in irgendeiner Form um sie, um ihre Heimat.
Ja, das war meine größte Sorge, dass es den Darstellerinnen da nicht gefällt und dass die dann dieses Artsy-Produkt, was es ja doch ist, dann richtig blöd finden. Aber zum Glück, dann waren wir nochmal in der Nachsynchro und Caro hat dann den Film zum ersten Mal gesehen und dann hat sie danach gesagt, boah, das ist aber ein geiler Film. Und dann, ich glaube, die haben sich halt gefreut, weil man halt bei den Dreharbeiten dachte man halt, okay, was ist das jetzt, das machen wir jetzt und am Ende wird es vielleicht eh niemand sehen und dann sehen das jetzt doch viele und ich glaube, alle sind sehr stolz und ich bin auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben, weil wir auch nicht viel Budget hatten und so weiter. Und zum Glück auch zu Hause oder in Hohenlohe ist es bislang auch sehr gut angekommen, weil sie sich doch sehr gut vertreten fühlen, zum Glück.
Kann man denn Mädchensfeuer als Heimatfilm bezeichnen, auf die eine oder andere Art? Das ist ja ein schwieriger Begriff, aber grundsätzlich ist das etwas, was das deutsche Kino, Stichwort Edgar Reitz, immer wieder hervorgebracht hat.
Ja, das passiert schon oft, dass man das so einordnet und ich habe auch so meine Probleme mit dem Begriff und so, aber klar ist es geht wohl, wenn es um Heimat geht, um das Land und Herkunft und ich glaube, wenn man so die Definition nimmt, die ich auch okay finde, dass ein Heimatfilm ist, sowas, wo Leute versuchen, ihre Herkunft zu erforschen oder dann halt damit umgehen, wo geht man hin und so, egal aus welchem Land und so, dann finde ich das okay, dass es so eingeordnet wird. Aber klar, es ist ja mittlerweile, es ist ja eher so noch ein kritischer Blick auf Heimat und was dieses Ganze, vor allem jetzt mit dem Rechtsruck und so weiter, was das alles bedeutet, dass das so ein kritisches Medium, Film, Genre sein kann.
Der Film erzählt ja jetzt nicht vom Ausbruch oder Aufstand, nicht wahr? Also er erzählt eher so von kleinen Verschiebungen. Kann der Film denn selbst sowas bewirken oder ist das schon zu idealistisch, wenn wir schon gerade dabei sind? Also kann so ein Film, der die Heimat auch zeigt, auch kritisch zeigt, auch vielleicht etwas verändern im Denken, im Blick auf das Vertraute?
Das hofft man immer, vielleicht im Kleinen. Ich bin da nicht so optimistisch darauf, zu sprechen. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist vielleicht, weil es sollte ja auch um den Dialog zwischen Stadt und Land gehen, dass es schon dann öfter so Menschen diesen sehr städtischen Blick hatte, so ein bisschen was geöffnet hat. Aber doch auch, wenn der Blick so schon sehr negativ gegen das Land war, dann hat der Film das auch doch nicht geschafft, das irgendwie zu ändern. Aber das dann schafft das ein Film auch nicht. Und dann ist es halt, wie das ist. Aber doch, ja, es ist ja, ich habe diesen Film ja mehr für die Menschen vom Land gemacht, damit die sowas haben. Aber die Hoffnung gibt's ja immer, ja, dass man was verändert. Sonst würde man es ja vielleicht nicht machen.
Zu sehen ist der Film ab kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos. Milch ins Feuer heißt er und Justine Bauer, die Regisseurin, war bei mir zu Gast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie wieder dabei sind und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Serienquartetts in diesem Jahr. Wie gewohnt präsentieren wir in dieser Stunde 4 niegelnagelneue Serien in bewährter, schlagfertiger Kritikerinnen- und Kritikerrunde. Mit dabei das vertraute Dreamteam bei mir am Tisch, meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die Serienkritikerin Anna Wollner und Kritiker Henrik Evert. Hallo euch!
Hallo!
Hallo! Hallo.
Unsere Serien bringen uns heute an extreme Orte in den Urwald Südostasiens, in eine kriminelle Küstenstadt in North Carolina, auf Goldfelder in Indiana und in ein Elite-Internat in Großbritannien. Welche Geschichten sich dahinter verbergen, das verraten wir gleich mit Serie Nummer 1. Kriminelle Machenschaften stehen im Zentrum der neuen Prestige-Serie von Netflix. Waterfront heißt sie und Anna Wollner stellt sie uns vor.
Ja, es ist eine Serie vom Schöpfer von Dawson's Creek und der Kultfilmreihe Scream aus dem Kino, Kevin Williamson. Ein bisschen autobiografisch geprägt, denn sein Vater war selbst Fischer und hat in den 80er Jahren angefangen, Drogen zu schmuggeln. Die Serie jetzt spielt in der Gegenwart in North Carolina an der Küste, ein kleines, überschaubares Städtchen, Havenport. Die Platzhirsche sind die Buckleys über Generationen hinweg. Dominieren sie die Fischerei, haben ein Restaurant. Dabei ist diese Familie wirklich mehr als dysfunktional und gar nicht so strahlend, wie die Fassade es ahnen lässt. Es sind eigentlich alle in dieser Familie kaputt, korrupt, haben Geheimnisse, lügen. Der Patriarch erholt sich gerade von einem Herzinfarkt. Der Sohn Kane baut Mist und das Imperium droht auseinanderzubrechen.
We're struggling. We're gonna lose the restaurant and the harbor. We have to come up with $2 million in less than 3 months.
What are you gonna do? I'm gonna take control of things.
$10 million worth of cocaine and opiates. You realize we've crossed a line. There's no coming back from this. Don't have a meltdown right here in the mud. I'm sorry. Do not apologize. Jesus.
Ja, Jesus, hier hat wirklich jeder Dreck am Stecken. Hier gibt's Twists, vor denen Shonda Rhimes for Night erblassen würde. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Ozark, Bloodline, Dallas und KI-generiertem Dialogzeilen für den Netflix-Algorithmus. Es ist eine Seifenoper im Drogenmilieu. Und ihr könnt mich jetzt gerne schlagen. Ich habe das wirklich gerne geguckt, weil alles so einen B-Charakter hatte. Vom Cast her, von der Geschichte. Es ist anspruchsvolles Bügelfernsehen im kriminellen Drogen-Mafia-Fischermilieu.
Also anders als in der Serie wird hier nicht geschlagen. Und es passiert wirklich sehr viel. Ich stelle auch nochmal eine Frage. Ich habe gelesen, Waterfront, das ist die Idee von Netflix, ein neues Yellowstone auf die Beine zu stellen. Henrik, ist das gelungen? Ist das so?
Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich unterstreiche alles, das, Anna, was du gesagt hast. Und ich habe es aber überhaupt nicht gerne deswegen geguckt. Also ich finde wirklich, das ist Yellowstone written by Kevin Williamson. Also eigentlich eine Serie für Teenager mit dem Anstrich ein Yellowstone oder vielleicht sogar Succession zu sein. Und das ist tatsächlich eine Frechheit, das zu behaupten, weil das ist es wirklich nicht. Es ist, wie du sagst, es ist Dallas, es ist Falcon Crest, zwischendurch sogar ein bisschen A-Team, habe ich gedacht.
Es ist aber, glaube ich, für die Leute, die damals Dawson's Creek geguckt haben und jung waren und jetzt erwachsen sind und vielleicht sowas wie Yellowstone geguckt haben und nebenher aber andere Sachen machen wollen, wie kochen, Kinder bespaßen, keine Ahnung.
Also
Okay, wir sind ja offensichtlich gerade bei der Frage nach dem Anspruch. Also wenn noch jemand nie eine Serie geguckt hat, das erste Mal was guckt, keine Referenzen hat, dann könnte er vielleicht sich total amüsieren. Wer schon mal Serien geguckt hat, denkt so, oh, habe ich aber doch alles schon gesehen. Und zwar besser, Yellowstone hat irgendwie so ein Gefühl für einen Ort. Das haben wir hier nicht. Da hat man immer dieses Küstenstädtchen, Drohnenflüge, aber man kriegt überhaupt nicht mit, was das eigentlich für ein Ort ist. Ozark könnte man auch noch irgendwie als Referenz nehmen, aber da gibt es irgendwie mehr Dringlichkeit. Diese komischen Vater-Sohn-Beziehungen, die hier ja auch erzählt werden, da ist ja irgendwie nicht so die Verachtung dabei, wie wir sie auch in Succession haben. Ich will gar nicht so viel Name-Dropping machen, aber es ist halt, diese Serie ist so irgendwie voll von. Also irgendwie so und dabei irgendwie spannend. Ja, man kann total dranbleiben, aber irgendwie so krass vorhersehbar.
Es ist aber schon interessant, wie viel Plot man unterbekommen kann. Es passiert ja ständig etwas. Es ist in der Form gar nicht. Ich dachte mir, es ist überfrachtet im ersten Moment, aber als das immer so weiterging, hatte ich schon das Gefühl, okay, das soll so sein. Und es gab schon Figuren, die ich sehr, sehr, sehr toll fand. Also Topher Grace, der den bösen Babyface-Killer spielt. Das war eine Figur, die ich gar nicht so uninteressant fand. Und Maria Bello ist eine Schauspielerin, die ich wirklich gerne bei der Arbeit zusehe. Und ich hatte das Gefühl, ihre Figur, also die Matriarchin, die quasi versucht, sich von dem langen Patriarchat, Susanne hat zu Recht gesagt, Vater-Sohn-Konflikte ziehen sich ja auch in der Vergangenheit durch. Da ist was. Also bei einer Serie, die so viel in die Luft wirft, finde ich, landen ein paar Bälle auch im Tor. So schlimm fand ich es jetzt nicht.
Ein Ball landet im Tor. Ja. Das ist Topher Grace, da hast du recht, finde ich auch. Also das gibt der Serie vor allen Dingen im zweiten Teil, der taucht ja leider relativ spät auf, dann doch endlich ein bisschen Dynamik und auch mal eine Vielschichtigkeit und etwas Besonderes und vielleicht sogar auch ein Schauwert. Alles andere, Stichwort Schauwert, ich meine, das spielt ja in einer tollen Gegend und das ist auch eine tolle Idee, das in diesem Fischerort zu platzieren. Aber ich bekomme nichts davon erzählt, nichts davon mit. Die Figurenzeichnung ist total flach und ich finde es auch ein ausnahmslos schlechtes Casting, ungewöhnlich für eine Netflix-Serie.
Ja, aber
ich finde
die Besetzung,
ich finde es...
Es sind halt so Leute aus der zweiten Reihe, aber ich glaube, das haben die ganz bewusst gemacht, weil sie wussten, dass sie hier eigentlich was haben, was sie als Prestige-Projekt haben wollen, aber um auch den Algorithmus zu füttern, weil diese ganzen Sachen, die ganzen Referenzen, die wir jetzt alle schon genannt haben, ich hatte ja auch Bloodline noch erwähnt, die wir, glaube ich, sogar auch mal besprochen haben, die natürlich viel stimmungsvoller daherkommt, aber das ist dann, wenn du damit durch bist, kriegst du das, glaube ich, alles vorgeschlagen. Aber das ist, was Netflix im Moment machen möchte, nämlich Leuten das zeigen, was sie schon 100 Mal gesehen haben.
Also wenn wir von Casting sprechen, finde ich, können wir auch mal über Schönheitsideal sprechen. Also diese aufgepumpten Muskelmänner mit ihren dicken Oberarmen, ich weiß nicht, müssen alle Männer gleich aussehen, alle Frauen irgendwie die gleichen glatten, blonden Haare haben. Ich hatte teilweise wirklich Schwierigkeiten, die Figuren auseinanderzuhalten. Etwas übertrieben gesagt.
Aber die Tochter ist doch brünett, oder?
Ja, aber vom Typ her alles das Gleiche. Ein Punkt, zweiter Punkt. Ich finde irgendwie interessant, wie so ein bisschen der Donald Trumpsche Geist diese Serie durchzieht oder ich es so sehe, weil wir in der Zeit leben, in der wir leben. Diese ganze Serie ist ja gefüttert von Rache, Rache, Rache. Die Rache der Schwester gegen den Bruder. Das wird durchgezogen, knallhart, aus Eifersucht. Alle werden niedergerissen, ob es einem selber schadet oder nicht. Es gibt verrückte Unternehmer, die komplett gewissenlos sind. Es ist natürlich irgendwie ein altes US-amerikanisches Narrativ in Serien und Filmen, aber irgendwie dachte ich, vor der Folie von heute sind es doch irgendwie interessante Bezüge oder vielleicht sogar eine Wechselwirkung von Fiktion und Realität.
Total richtig. Ich würde vielleicht nicht Trump, sondern J.D. Vance nennen. Er hat ja mit Hillbilly Elegy versucht, die vergessenen weißen Menschen aus dem Hinterland Amerikas nach vorne zu holen. Hier haben wir es ja aber mit einer Oberschicht zu tun. Also man könnte von so einem Hillbilly Elegy 2.0 sprechen. Alles auf Steroiden, alles etwas drüber. Aber darin ja finde ich ja schon ein interessantes Abbild von. Also die Serie funktioniert, glaube ich, auch in dieser... Ja, auch Vorhersehbarkeit der Konflikte dieser reichen Familie schon über eine emotionale Fallhöhe, die ich interessant finde, auch wenn, ich gebe euch zu, also dieser Crime-Plot, den es da gibt, der hat keine emotionale Dringlichkeit und die Absurdität an Morden, die dann plötzlich sich summieren, das hatte was unfreiwillig Komisches.
Ja, aber das ist auch diese Gewaltbereitschaft, die sich durchzieht von allen, also mittlerweile eigentlich ja über alle drei Generationen, also die Patriarch-Matriarch-Generation, die Geschwister, aber es wird ja auch noch weitergetragen in die dann Enkelgeneration, die ja alle irgendwie irgendwann etwas tun, was man moralisch eigentlich nicht tun sollte.
Und Sex. Es gibt sehr viel Sex in dieser Serie. Weil alle haben dann doch, betrügen sich ja heiter und die Serie zeigt das dann auch.
Und im Übrigen ist all das, was ihr jetzt genannt habt, wieder genau das, was Susanne, was du gesagt hast, eben diese Analogie zur Trumpschen Wirklichkeit, die wir haben. Und das ist eine Parallele tatsächlich zu Yellowstone, wohingegen man bei Yellowstone sagen muss, da wird damit gebrochen. Und hier wird es einfach nur, es wird bedient und es wird sich darin gesuhlt. Und das finde ich schon fast ekelhaft.
Aber dann noch ein Versuch einer Ehrenrettung will ich das gar nicht nennen. Ich will es auch gar nicht zu gut wegkommen lassen. Aber schaut man die Serie nicht so, wie andere Leute Reality-TV schauen oder so Trash-Krimis gucken? Anna hat das ja schon erwähnt in ihrem Eingangs-Impulsvortrag, dass das ja, ist das nicht Sommer-Fast-Food? Kann man das dann auch nicht so einfach nehmen von Netflix, die jetzt in letzter Zeit nicht wirklich für die atemberaubenden Serien irgendwie...
Ein Summer-Binge.
Ja, vielleicht das.
Spannend auf jeden Fall. Ja, Schauwerte, interessante Morde, positiv.
Aber es gibt so viele gute Alternativen, die man in der Zeit schauen kann. Entschuldigung.
Nee, irgendjemand hat auch geschrieben, diese Serie fühlt sich an wie so Fast Food, was zubereitet wird und im ersten Moment gut aussieht, aber nach 5 Minuten hat man eigentlich schon wieder Hunger.
Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. Deshalb sind wir ja schon in der Bewertung. Wir haben wieder eine neue Bewertungsskala. Diesmal orientieren wir uns an der am längsten laufenden Serie der Fernsehgeschichte, an den Simpsons. Dort machte ja vor einigen Wochen die Meldung, die Runde, Marge Simpson soll sterben oder wird sterben oder ist gestorben. Das ist natürlich alles nur im imaginären Raum der Simpsons angelegt, die bis heute Kult sind und natürlich nicht tot zu kriegen sind. Deshalb heute Tops und Flops aus Springfield. Aber wir bewerten jetzt die erste Staffel Waterfront von Netflix. Henrik,
ein Flop.
No!
Anna.
Ich lasse mich metaphorisch gerne von euch schlagen. Ein Top.
Ay, caramba!
Von mir gibt's dann, ich bin mit Top eingestiegen in die Serie, aber ja, Susanne hat mich überzeugt. Es ist dann eher ein Flop.
Do!
Und Susanne?
Ja, also ich denke, es ist jetzt wenig überraschend auch ein Flop.
Do!
Waterfront, Staffel 1 zu sehen auf Netflix. Wir kommen zur Serie Nummer 2. Sie heißt The Narrow Road to the Deep North und basiert auf dem gleichnamigen Booker-Preis gekrönten Roman von Richard Flanagan. Auf Deutsch hieß das Buch damals Der schmale Pfad durchs Hinterland. Und wie ein Roman führt uns auch die Serie jetzt in ein traumatisches Kapitel der australischen Geschichte, das grausame Leben in den Gefangenenlagern der Japaner während des Zweiten Weltkriegs.
Sagen Sie, wie war es für Sie, vom Soldaten zum Kriegsgefangenen zu werden?
Sie sind hier, um eine Eisenbahn zu bauen.
Wir müssen die Männer ein Leben halten.
Stoppen Sie das jetzt!
Wartet jemand auf Sie, wenn das hier vorbei ist?
Hauptfigur ist der junge Sanitätsoffizier Dorigo Evans, der als Kriegsgefangener der Japaner am mörderischen Bau der Thailand-Burma-Eisenbahn arbeiten muss. Und während er da die Grausamkeiten des Lagers erlebt, erinnert er sich an die Zeit vor dem Krieg, an eine Affäre mit der Frau seines Onkels. Und Erinnerungen sind dann auch wichtig für den dritten Zeitsprung in dieser Serie, die dritte Zeitebene. Da ist Dorigo bereits alt, ein erfolgreicher Chirurg und wird von einer Reporterin über seine Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg befragt. Und das alles ist inszeniert von Justin Kurzel, den wir auch aus dem Festivalzirkus, aus Festivals wie Cannes oder Venedig kennen, mit dem neuen Megastar Jacob Elordi. Und die Serie rüttelt es mit teils, wie ich fand, sehr harten, aber auch realistischen Bildern an diesen großen Fragen. Was bedeutet Leben im Angesicht des Todes? Was wird aus Träumen, wenn die Weltgeschichte alle Pläne entgleisen lässt? Und gibt es Erlösung für die Sünden von damals? Und ich fand das wirklich eine sehr raffinierte, sehr wirkungsvolle Serie, die, wenn man sich durch das Dickicht der Zeitebenen ein wenig durchgeschlagen hat, mich zumindest absolut begeistert hat. Wie ging es euch?
Na, ich will jetzt nicht immer die Nörgeltante sein. Die Serie hat überall wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Ich finde so teilweise diese Atmosphäre, die sie kreiert im Dschungel, diese ausgemergelten Körper. Ich finde es gut, dass sie nicht wirklich im Krieg spielt, sondern eben größtenteils in der Vergangenheit beim Bau dieser Eisenbahn. Es ist irgendwie interessant, dass es weniger um dann in der dritten Zeitebene, also der eher in der Gegenwart angesiedelten, weniger um posttraumatisches Stresssyndrom geht, sondern irgendwie um die Frage, vielleicht war ja Dorigo nie tugendhaft oder gut. Also so, aber ich glaube, dass so einiges Potenzial des Romans nicht ausgeschöpft wurde. Aber bevor ich einen Vortrag halte, würde mich eher interessieren, was ihr sagt.
Also ich habe die Serie, zumindest die ersten beiden Folgen, schon auf der Berlinale gesehen. Da lief sie nämlich tatsächlich als eine der wenigen Serien in diesem Jahr. Aber auch, glaube ich, aufgrund einfach nur, weil Jacob Elordi auch da war mit seinen 2 Metern. Und es ist einfach so ein genuin australisches Thema. Und ich finde die Herangehensweise total spannend. Justin Kurzel australischer Regisseur Jacob Elordi, der das erste Mal in seinem Heimatland gedreht hat. Und ich finde, wie hier diese Zeitebenen miteinander, die sind ja nicht verwoben. Das geht ja wirklich fließend ineinander. Und es gibt aber diese, also es gibt nicht so richtig Übergänge. Man muss sich da wirklich ein bisschen reinfuchsen, um rauszufinden, wo man eigentlich gerade ist. Das fand ich großartig gelöst. Und auch diese Frage, es ist ja keiner der Figuren hier wirklich irgendwie ein Held oder ein Sympathieträger. Und da einzutauchen, also auch bis zum Schluss, da hatte ich dann auch tatsächlich am Ende richtig Gänsehaut.
Ich schließe das mal so ab. Also ich fand die Serie auch ganz groß. Sie ist natürlich schwer zu ertragen in vielen Stellen, sehr anstrengend, steht im krassen Kontrast zu Serien, die wir heute schon besprochen haben. Also es ist etwas ganz anderes. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel bei dieser Serie die Serie mal endlich zeigt, was Serie kann. Also es ist wirklich ein serielles Stück. Also es wird eindrücklich genutzt, hier in Serie zu erzählen. Und zwar zum Beispiel der Horror der Kriegsgefangenschaft baut sich auf, also wird ansteigend gezeigt, anstatt wie bei vielen Antikriegsfilmen, dass er sofort da ist und man sofort reingeworfen wird in diesen Horror. Gleichzeitig wird auch dieser Mann, der gespielt eben wird von Jacob Elordi, in verschiedenen Lebensphasen gezeigt und auch eben diese Lebensphasen bauen sich auf und zeigen, wie dieser Horror, den er erlebt hat, ihn traumatisiert hat. Also für mich, ich finde auch ein ganz großes Stück Serie auf jeden Fall.
Vor allem, weil ich gebe Susanne recht, dass der Roman noch komplexer ist. Das ist natürlich der Vorteil eines Romans. Was ich aber schön fand an der Serie ist, dass sie mit 5 Folgen versucht, sich an den Kernen des Romans abzuarbeiten. Also es ist ja so, dass der alternde Dorigo ja befragt wird nach der Bewertung von Leid. Also ob das Leid der Japaner nach Hiroshima nicht größer zu bewerten sei als das Leid der kriegsgefangenen Australier da. Und durch die Rückblenden in diese Zeit des Krieges werden seine Aussagen, die er sehr wütend, sehr arrogant, sehr innerlich versteinert von sich gibt, nochmal mit einem anderen Leben gefüllt. Also ich finde, wie die Serie eben mit diesen 3 Ebenen vor, im und nach dem Krieg umgeht, fast schon poetisch. Also und nie auf Krawall, auf Actionkino aus, sondern es wird versucht, wirklich immer über die Frage zu kreisen, er ist ja als Chirurg jemand, der über Leben und Tod entscheidet. Wie ist das, wenn das Leben dir selber Leben und Tod ständig vorspielt? Ich fand es eine Serie, die diese Fragen, das sage ich jetzt mal, erwachsen verhandelt hat. Ich hatte das Gefühl, sie will, dass ich mich damit beschäftige und kaut sie mir nicht vor. Und das unterscheidet sie, glaube ich, von vielen aktuellen Serien, würde ich sagen.
Ich finde trotzdem, dass die japanischen Offiziere krass eindimensional dargestellt werden. Sie sind so sehr auf Sadismus gebürstet, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob man das 2025 so machen sollte, wenn es eine japanische Produktion wäre. Aber es ist ja eine australische und die Australier sind definitiv die Opfer da. Also ich meine nicht, dass die Japaner keine Kriegsgräuel begangen haben, aber die sind einfach so krass eindimensional. Das fand ich das eine, was ich schwierig fand. Wollt ihr dazu was sagen?
Ich habe nur mal Luftgurt um Gleichwasser.
Und das andere finde ich tatsächlich, weil du sagtest, dass der Roman mehr kann, aber die Serie beschließt ja bestimmte Schwerpunkte neu zu setzen oder anders zu setzen. Also zum Beispiel betont die Serie Dorigos außereheliche Affären extrem. Ich weiß nicht, ob es das so gebraucht hätte, während es im Roman eher so um die Komplexität der Liebe geht, um die Bedeutung von Leben, Altern. Da ist immer noch mehr so eine transzendentale Ebene mit drin, was in der Serie einfach wirklich schwer darzustellen ist.
Ich bin Banausen, ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst, aber ich glaube, dass auch gerade diese Liebesgeschichte, also diese 6-wöchige Affäre mit, ist ja eigentlich seine Tante, also mit der Frau seines Onkels, ja, der natürlich auch von Simon Baker gespielt wird, dass das ja das Fundament ist für sein Handeln später und ja auch natürlich seine außerehelichen Affären, die er auch im hohen Alter noch hat, immer wieder so ein bisschen legitimieren, weil er eigentlich schon mit gebrochenem Herzen in den Krieg gegangen ist. Mhm. Und dieses arrogante, gotthafte, was er in der letzten Episode, die glaube ich 1989 spielt, ja auch an den Tag legt, daraus gewachsen ist und das aber glaube ich auch so ein bisschen als Gegengewicht gelesen werden kann zu der Darstellung der Japaner.
Aber ich gebe auch Susanne recht, dass es gibt schon, wenn man, ich glaube zwischen Folge 2 und 3 ist die Abfolge an Sexszenen, wo Jacob da im Bett liegt mit seinen diversen Tanten, Nicht-Tanten, war das auch so eine Abfolge, wo ich visuell fand, so okay, was machen sie draus? Und es stimmt auch, im Roman ist die Liebesbeziehung, auch die körperliche Liebe, etwas poetischer gezeichnet. Hier fand ich aber, die visuelle Abkürzung interessant, weil Sex ist ja häufig auch Beginn von Leben, auch ne, der Einstieg in etwas, also der Anfang, das ist die eine Metapher und dann quasi, wenn die Rückblende kommt, Krieg, Zerstörung, Tod. Deshalb fand ich auch die drastische Darstellung in Ordnung. Der Film wurde auch häufig, die Serie wurde häufig verglichen mit, wie heißt die, Brücke Kwai, ne? Dem legendären Film. Da ist ja auch die Frage, wie die Japaner dargestellt worden sind. Ich glaube, dass die Kriegsgräuel hier in dieser Form realistischer sind, als man meint. Aber ich fand wirklich auch gerade diese Gegenüberstellung von Szenen, natürlich grob, Justin Kurzel ist kein filigraner, subtiler Regisseur, er geht da, hier ist Sex, das ist der Anfang, das ist das Schöne, das ist die Liebe, hier ist der Tod, der abgeschnittene Kopf. Und, aber in der Form, finde ich, findet die Serie eine Sprache, die mich überzeugt hat.
Stichwort Liebesgeschichte, ich kenne auch den Roman nicht, aber sehe ein, was ihr sagt, dass auch die Liebesgeschichte dieser zu diesen zwei Frauen auch tatsächlich sehr dominant dargestellt wird. Interessanterweise wird die Serie ja auch zum Teil als Liebesgeschichte vermarktet, was ich wiederum ein bisschen lächerlich finde, weil es ist eigentlich nicht in dem Sinne eine Liebesgeschichte, wobei dann wiederum doch, nämlich eine Liebesgeschichte zwischen Soldaten tatsächlich, die sehr intim dargestellt wird, und da gibt es ja eine sehr emotionale Ebene. Aber auch da gehe ich mit dir mit, Susanne, auch das wird sehr patriotisch dargestellt. Da geht es um Mateship, nennt man das, glaube ich, in Australien. Also irgendwie dieses etwas, was über Freundschaft hinausgeht. Und am Ende der Serie wird diese Darstellung der Japaner ja nochmal so ein bisschen in Frage gestellt, indem nochmal so ein Nachkriegsgespräch zwischen den japanischen Offizieren gezeigt wird. Ich finde, das löst ein bisschen was auf, aber nicht vollständig. Also das wäre auch mein Kritikpunkt an dieser Serie, wäre tatsächlich die Darstellung der japanischen Soldaten. Da hat man sich vielleicht ein bisschen verleiten lassen.
Ja. War das nicht auch eine Serie über gewisse Männlichkeitsbilder wie Gewalt, auch männliche Körper? Also es ist schon sehr zentral über männliche Körper gedacht, wie sie zerstört werden, wie fit und jung und modern und voller Träume sie sind vor dem Krieg und wie dann so ein Ereignis das komplett ändert, weil dieser alte Dorigo, der gespielt wird, übrigens, das finde ich, sollten wir schon erwähnen, von Kieran Hinz wahrscheinlich. Ich finde, dass er ihn phänomenal gespielt hat, ne? Dieses Innerliche, dieses Versteinerte, dass das auch alles nicht nur diese Kriegsverbrechen sind, sondern auch diese unerwünschten Träume des Vorkriegs, ja, dieser Vorkriegsbeziehung.
Ganz bestimmt. Ich bin übrigens auch, aber wirklich, da bin ich jetzt, also da oute ich mich jetzt mal, ich bin auch ein großer Jacob Elordi-Fan. Im Übrigen, ich finde, dass diese Figur auf beiden Seiten einfach großartig besetzt ist, und das macht im Übrigen ganz viel aus. Also lass uns mal gar nicht nur jetzt über diese Kritik reden, sondern ich finde, es gibt so viele weitere positive Aspekte an dieser Serie, die wir noch gar nicht benannt haben. Also die filmische Umsetzung, wie es dramaturgisch ist, wie es musikalisch umgesetzt ist. Also vielleicht sollten wir da nochmal drüber sprechen. Mir ist es zu negativ, wie wir jetzt gerade über die Serie sprechen.
Tut mir leid.
Also visuell stark und cineastisch inszeniert ist, glaube ich, ganz gut rübergekommen.
Ja, also die Bildsprache, es ist ja aber auch, also gerade im Dschungel ist es ja unglaublich düster. Ja. Ich habe teilweise wirklich die Helligkeit vom Laptop irgendwie höher gemacht, um überhaupt was erkennen zu können. Das ist auch wieder eine Serie, die eigentlich verschenkt ist, zu Hause zu gucken, die eigentlich die große Leinwand braucht.
Ja. Man ist wirklich in diesem Dschungel und ist in diesem Matsch, in dieser Hitze, mit den ganzen Krankheiten in dem Lazarett. Also das ist schon wirklich drastisch.
Ja. Wir sollten diese Serie, die uns auch vielleicht, mich zumindest ein bisschen auch an Band of Brothers erinnert hat, lustigerweise, jetzt bewerten in unserer Runde. Wir beginnen mit Anna. Wie bewertest du The Narrow Road to the Deep North?
Für mich ein Top.
Hey, Karamba!
Susanne.
Ja, also ich habe zwar gemäkelt, aber ich muss sagen, sie ist trotzdem wahnsinnig gut. Ich habe auf, sagen wir mal, hohem Level gemäkelt, finde ich. Also was die Qualität der Serie angeht. Deswegen auch ein Top.
Hey, Karamba!
Henrik?
Ja, für mich auch ganz klar ein Top.
Ay, Caramba!
Und auch von mir ein Ay, Caramba.
Ay, Caramba!
The Narrow Road to the Deep North heißt die Serie. Alle 5 Folgen sind derzeit zu sehen beim Streamingdienst Wow von Sky. Von Happy Gilmore bis Caddyshack, Golf gehört vielleicht neben Boxen zu den beliebtesten Sportarten im Film- und Serienuniversum. Apple TV Plus wagt sich jetzt mit Stick an ein neues Golfkapitel. Henrik stellt die Serie mit Owen Wilson in der Hauptrolle vor.
Ja, genau. Owen Wilson spielt Price Stick Cahill, einen ehemaligen Golfprofi, der einst als große Hoffnung galt, bis ihm mitten in einem Turnier der Kragen platzte und seine Karriere damit beendet war. Seitdem ist er geschieden, orientierungslos und irgendwie gestrandet, bis er auf einem Golfplatz den jungen Santi entdeckt und seine Chance auf Restitution wittert. Stick wird Santis Trainer und zusammen brechen sie in einem Wohnmobil auf, mit an Bord Santis Mutter Elena und Sticks bester Freund Mitz, gespielt von dem Podcaster Mark Maron. Eine Tour quer durchs Land zu sämtlichen Golfturnieren steht an, aber eigentlich geht es eher um die Frage, was fängt Stick eigentlich selbst noch so mit seinem Leben an?
Dieses Spiel nimmt und nimmt. Es gibt mir endlich etwas zurück.
Ich bin's gewöhnt. Menschen, die mich nur wegen Golf mögen, genau wie Dad.
Du bist mein Freund. Und das hat nicht das Geringste damit zu tun, wie gut du einen Golfschläger schwingst. Du bist mir viel wichtiger.
Ja, auf dem Papier klingt Stick nach einem Volltreffer. Owen Wilson, Marc Maron, Sportkomödie, dann noch ein Roadtrip. Eigentlich eine perfekte Kombination, zumal es ohnehin viel zu wenige gute Roadtrip-Serien gibt. Aber es geht meiner Meinung nach nicht auf. Die Chemie zwischen den Figuren fehlt, die Gen-Z-Gags sind öde und lahm und die Hürden und Konflikte wirken konstruiert. Außerdem mal wieder kaum Gags. Am Ende ist Stick genau das, was Apple-TV-Produktionen in letzter Zeit eigentlich ja nicht sind. Es ist hübsch anzusehen, aber weichgespült und irgendwie vollkommen egal. Seriengrundrauschen für nebenbei, nix für mich.
Also Gag-Kritiker Hendrik ist nicht zufrieden. Anna, ging es dir anders?
Ja, mir ging es ein bisschen anders. Also die einzige Kritik, die ich machen würde, dass die bei Apple TV Plus irgendwie gesagt haben, wir brauchen einen Nachfolger von Ted Lasso und machen jetzt einfach statt Fußball Golf, weil schon alles ein bisschen danach stinkt. Also das gleiche Konzept, aber dann halt eben nicht im Stadion, sondern auf dem Golfplatz und mit diesem Roadtrip, der mich aber zwischendurch auch ein bisschen an Little Miss Sunshine erinnert hat, weil die ja auch irgendwie alle noch ihr Päckchen zu tragen haben, die da mit unterwegs sind. Und der junge Hauptdarsteller Timothy Chalamet hat da, glaube ich, keine Zeit, deswegen hat man ihn genommen. Aber ich bin da trotzdem aufgegangen und ich bin beim Minigolf super schlecht. Ich habe mit Golf nichts am Hut, aber ich habe trotzdem irgendwie mich so ein bisschen in dieser Sportart verloren und überlege jetzt auch, mein Handicap zu verbessern.
Also die Serie zeigt das Golfen schon sehr gut, fand ich. Also sie wird auch dramatisiert und also das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mochte auch das Warmherzige. Mich spricht diese Serie wahrscheinlich wirklich besser an als Ted Lasso, dessen Hype ich nicht verstanden habe, weil ich Fußball in der Form nicht so mag. Ich finde auch Golf ist viel filmischer und dass die Serie das...
Ist es so?
Ja, ja, es gibt die Schläger, die Löcher, man
aber
kann
die
gehen.
Kann man dann nur mit Drohnen zeigen?
Ja, es sind nicht nur Drohneneinstellungen, aber die sind auch schon besser, als man das sonst so gesehen hat. Also die Felder sind auch recht echt, auf denen sie gedreht haben. Das mochte ich, aber das ist jetzt gar nicht so zentral für mich. Für mich hält alles zusammen Owen Wilson. Ich finde, Owen Wilson hat hier wirklich ein wunderbares Vehikel für sein Talent. Er hat dieses innere Gebrochene, er spielt natürlich wieder eine ja, sehr bekannte Form dieses Man-Childs, der Mann, der nie erwachsen werden möchte. Aber das spielt er sehr gut, sehr überzeugend, emotional auch an den richtigen Stellen, witzig an den richtigen Stellen. Also ich fand das wirklich sehr schön.
Ich würde dir zustimmen. Also ich fand manches doch auch sehr vorhersehbar. Also so die erste Prämisse ist, Gewinner sind nur dann wirklich interessant, wenn sie vorher Verlierer waren. Das erfüllt die Serie total gut. Prämisse 2, jede Figur hat eine Vergangenheit und zu dieser Vergangenheit gehört ein Trauma. Das trifft auf Santi zu und auf eben die Hauptfigur von Owen Wilson gespielt. Und dann kommt dieses Trauma immer sehr berechenbar wieder hochgeschwappt eben in den entsprechenden Situationen auf dem Golfplatz für Santi. Und es wird dann ziemlich klar, also bevor Price und Santi ihr Spiel heilen können, müssen sie sich erst selber heilen. Das wird alles so durchdekliniert und trotzdem finde ich, sie heilen sich ja durch diese Found Family, durch diese neue Familie, in die sie da reingeraten. Und diese Familie ist einfach, finde ich, wunderbar. Da sitzt das Herz echt am rechten Fleck. Und ich würde Hendrik widersprechen. Ich finde die Dynamik zwischen den einzelnen Familienmitgliedern ganz, ganz großartig und alle ganz großartig gespielt. Vielleicht das Love Interest von Santi Zero am wenigsten noch, aber alle anderen finde ich wirklich toll.
Ich glaube auch, dass das der Grund ist, weshalb ich Hendrik auch mit den Gags widersprechen würde, weil der Humor dieser Serie, der auch sehr präsent ist, finde ich, eher aus den Figuren heraus entsteht und nicht über Gags, die über die Figuren gepropft werden. Das stimmt. Die Gags, die es gibt, diese Gag-Architektur, die basiert vor allem auf Boomer, verstehen die Gen Z nicht und umgekehrt nicht. Aber auch das wird ja sehr stark gebrochen. Und natürlich hätte man das diese They-Them-Gags, die dann irgendwann, okay, jetzt haben wir es verstanden. Aber auch das zahlt ja auf so eine Figur dieses Grandlers von Marc Maron mit Herz ja irgendwie ein. Also das finde ich sehr zart letztendlich gebaut.
Also ich finde, dieses Warmherzige, was ihr anspricht, das hat mich nicht erreicht. Vielleicht liegt es an mir, okay. Ja. Aber also gerne warmherzige Feel-Good-Serien habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber hier ist es für mich wirklich viel zu sehr auf dem Papier konstruiert. Ihr habt all die Konflikte oder die Traumata, die Personen mitbringen, aufgezählt. Ja, das ist alles da, aber daraus entsteht für mich nichts. Und ich finde auch, dass die Hürden und Konflikte, die dürfen in einer Comedy manchmal auch lächerlich sein, wenn es dann wenigstens der Serie oder dem Komödienhaften dient. Aber es funktioniert für mich hier nicht. Ich finde diesen Konflikt in der Mitte der Serie total lächerlich zwischen Santi und Zero. Der baut sich für mich nicht auf. Ich weiß gar nicht am Anfang, warum Mark Maron, warum er sich am Anfang weigert, mit auf diese Tour zu fahren und dann doch mitfährt, das klärt sich auch für mich nicht wirklich. Warum die Mutter von Santi mitfährt, sie fordert unglaubliche, ich glaube $100,000 waren es von der Figur von Owen Wilson. Auch das finde ich, ja, dann erzählt sie die ganze Zeit von einer Geschäftsidee, die sie hat, auch die...
Sie will in Helium investieren und hat gute Argumente, wie ich fand, dafür.
Ja.
Sie
hat in einem Luftballongeschäft gearbeitet. Ne? Ja. Okay, manch einer mag das warmherzig finden und interessant oder mag dabei zu sein. Man will ja, glaube ich, auch gerade bei solchen warmherzigen Roadtrip-Filmen oder Serien, vielleicht möchte man gerne Teil dieser Clique sein. Wäre jetzt nicht meine Clique.
Aber Widerspruch, ich glaube, die Serie ist weniger Roadmovie als Hangout-Movie. Da bin ich wieder bei Susanne. Die hängen da ja rum.
Und was man so macht auf dem Golfplatz.
Ja, aber auch vorm Campingwagen rumsitzen und aus diesem Rumhängen passiert
was. Aber zeigt das nicht,
was?
Dass der Roadtrip gescheitert ist, einen Roadtrip zu erzählen, weil sie nämlich meistens so rumhängen?
Aber das ist doch die Metapher für den Zustand dieser Figuren, wo sie gerade sind. Natürlich,
aber sie wollen ja auch wohin.
Exakt. Und deshalb ist das ja auch eine Serie, die über Wandel erzählt. Ja, also vor allem wieder übrigens, wie ich fand, über Männlichkeitsbilder, ja, vom gebrochenen Ex-Profi bis zum verständnisvollen Mentor, Ersatzvater, Vater-Sohn-Dynamiken. Der Vater von Santi taucht ja plötzlich auch wieder auf. Und dann siehst du, wie schwer es ist, Neuanfang zu organisieren, zweite Chancen zu ermöglichen. Wer macht das? Und das alles so beim Golfen als Lebensmetapher. Warum nicht? Also ich kann dem wirklich wenig vorwerfen.
Ich würde tatsächlich gerne nochmal eine Lanze brechen wollen für Owen Wilson. Du hast es ja schon so ein bisschen gemacht, weil der hat ja nie die große Karriere gemacht. Der hat ja irgendwann mal ein paar romantische Liebeskomödien mit Jennifer Aniston drehen dürfen, in denen, glaube ich, relativ viele Tiere vorkamen. Aber der hat so eine shabby Schluffigkeit, allein schon durch seine Nase, die ja, ich glaube, mal gebrochen war, nicht ganz gerade zusammengewachsen ist. Und natürlich habe ich das Gefühl, dass er eine Version von sich selbst spielt, wenn er da steht. Aber ich finde auch, wie der Golfsport. Also Golf ist für mich sowas total Elitäres eigentlich. So unnahbare Leute, die da irgendwie ein paar Bälle schlagen.
Oder Rentner.
Oder Rentner. Ja. Oder Menschen in Funktionsjacken. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber der Golfsport an sich auch wieder so ein bisschen so ein Coolheitsfaktor bekommt.
Mhm. Ja.
Ich finde, das Campen hat einen Coolheitsfaktor bekommen.
Das stimmt.
Ganz ehrlich, mit dem Wohnmobil würde ich auch gerne. Mit den Kissen, auf denen irgendwelche Lebensweisheiten stehen, möchte ich auch durch die USA reisen.
Aber es ist schon charmant. Also wie gesagt, es ist leicht warm, aber ich finde nicht zu oberflächlich. Ich gebe Anna recht, ich meine, Owen Wilson kommt ja eher aus dem Wes Anderson-Universum, da hat er auch seine Oscar-Nominierung als Drehbuchautor bekommen. Hier ihn zu sehen, dass er sowas auch tragen kann, das hat mich wiederum überzeugt. Ich finde, er trägt diese Serie.
Ja, da würde ich sogar mitgehen, das stimmt. Also Owen Wilson und auch Mark Maron halte ich im Übrigen für einen ziemlich guten komödiantischen Schauspieler.
Auch in dieser Serie?
Vielleicht sind die das, was alles zusammenhält am Ende. Aber ich finde zum Beispiel auch so eine Figur wie Zero, gespielt von Lily Kay, die ich eigentlich auch ziemlich gut
finde, sehr talentiert.
In diesem Fall total unpassend, und zwar nicht im Sinne von Fish out of water unpassend, sondern wirklich einfach schlecht platziert. Es gibt ja dieses Phänomen des Skylar White-Effekt, also Frauen, die sich männlichen Protagonisten in den Weg stellen. Das stellt sich hier so ein bisschen ein mit ihrer Figur, weil sie einfach, sie bleibt blass, sie soll eigentlich so vielschichtig und tiefgründig die Gen Z beschreiben, aber es passiert nicht.
Es ist sicherlich die Figur mit den größten Problemen, gebe ich dir absolut recht. Wir bewerten jetzt aber Stick Staffel 1. Susanne.
Für mich ein Top.
Hey, Karamba.
Henrik.
Für mich natürlich ein Flop.
Also für mich ist das kein Gamechanger, aber genau das Richtige für so einen entspannten Sommerabend. Für mich ein Top.
Ay, caramba!
Und Anna?
Überraschenderweise ein Top.
Ay, caramba!
Stick Staffel 1 zu sehen auf Apple TV+. Die vierte und letzte Serie in unserem Quartett kommt aus Großbritannien und nimmt uns mit in die Welt eines exklusiven Elite-Internats, das sich ganz inklusiv gibt. Susanne stellt Borders von BBC und ZDF Neo vor.
Genau, es geht nicht um Grenzen, also um Borders, sondern mit OA geschrieben, um 5 neue Mitglieder an einem britischen Elite-Internat. Das sind 5 schwarze Jugendliche, die mit einem Stipendium für, in Anführungszeichen, unterprivilegierte Gruppen in St. Gilbert's gelandet sind. Und wir erfahren, diese Stipendien sind Teil einer neuen PR-Strategie der Schule, denn die will ihren Ruf retten, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem Schüler sich über einen Obdachlosen lustig machen und ihm Champagner ins Gesicht gesprüht haben. Entsprechend werden dann für die PR-Kampagnen 2 Frauen aus dem Diversitäts- und Inklusionsteam auf die neuen SchülerInnen losgeschickt, die nun deren Exzellenz in jeder Situation festhalten wollen.
We plan to capture you and your black excellence at all times. Whether that be your activism, incredible artwork, your languages,
arigato,
your sportsmanship, or your... Femi, we know you're black, but we are struggling to figure out what you're actually excellent at.
Yeah.
Boy.
Ja, die fünf Jugendlichen sind entweder politisch tätig, künstlerisch, sprachlich begabt, sportlich und bei einem von ihm, Femi, wissen sie es eben nicht ganz genau. Die Serie bezieht besonders anfangs ihren Witz aus diesem institutionellen und auch sehr persönlichen Rassismus, der den Neuen entgegenschlägt. Dann geht die Serie mehr in Richtung klassisches Highschool- oder College-Drama, beschäftigt sich mit dem Chaos der Jugend, in der nur wenige das Gefühl haben, dazu zu gehören. Besonders die Stipendiaten, finde ich, spielen das großartig, werden erstmal als eine Einheit eingeführt, dann aber schnell zu eigenständigen, interessanten Individuen. Die anderen Figuren, besonders der Internatsschurke Rupert, finde ich, ist manchmal etwas unentschieden gezeichnet, wie ich auch den Fokus der Serie manchmal ein bisschen unentschieden finde. Die Serie könnte so viel härter sein, so viel mehr am Puls der Zeit. Stattdessen scheint sich Borders dann doch wohler dabei zu fühlen, die Highschool-Motive auf die Schippe zu nehmen und mit sexuellen Missgeschicken überall zu spielen. Also meine Meinung, über weite Strecken total viel Potenzial, aber leider hier und da ein bisschen falsch abgewogen.
Das ist ja die erste Staffel, die wir besprechen, aber in Großbritannien ist das ja so ein Hit, dass da schon die dritte Staffel in Arbeit ist. Wow. Anna, bist du denn gerne an dieses Elite-Internat gegangen?
Am Anfang ja, wobei ich, als ich die Beschreibung gelesen habe, ich habe auch dreimal nachgeguckt, ob das wirklich die richtige Serie ist für ja. Serienquartett, weil ich dachte, okay, das ist Maxton Hall auf Britisch, wobei Maxton Hall ja auch in England spielt. Ich bin da am Anfang gerne gegangen und bin aber relativ schnell ausgestiegen, nämlich genau in dem Moment, in dem es kippte und es einfach nur noch irgendwelche Highschool-Motive waren, die wir aus anderen Internats, Highschool, Film, College, Serien etc. kennen und das war für mich dann auch total redundant. Ich hatte zeitlich ein totales Problem, da ist ständig irgendwas passiert. Wie lange waren die auf dieser Schule? War das ein paar Wochen? War das ein Jahr? Ich bin echt irgendwann tatsächlich ausgestiegen.
Das ist ja eine Serie, die sehr stark Diversity auch reproduzieren möchte. Und dazu muss man, glaube ich, auch mit Stereotypen spielen. Bei mir war das so, dass diese Stereotypen bei mir aber ehrlich gesagt fast zu plump waren. Kann man das über Stereotype sagen? Also die schwarzen Jugendlichen, die sind entweder wütend, frech oder rebellisch. Das sind so die Begriffe, die dann so immer mit denen genannt wird. Der chinesische Internatsschüler ist natürlich ein Computer-Nerd, ne? Die Weißen sind ultra-nymphomanisch oder ultra-privilegiert. Und natürlich kann man so anfangen und man müsste das anfangen zu brechen. Ich hatte aber das Gefühl, dass mit dem Verlauf der ersten Staffel diese Stereotype gefestigt worden sind, dass man nicht damit gespielt hat, ne, dass die Konfrontation der einen Welt mit der anderen Welt etwas erzeugt.
Ja, wie du sagst, also da wurde irgendwie verpasst zu brechen. Vielleicht wollte man nicht, sollte man nicht, durfte man nicht, weiß, keine Ahnung, aber genau das ist das Problem. Also auch ich finde, dass es da am Anfang ziemlich viele gute Ansätze gibt. Teilweise kommen sogar ja so fast Community-Vibes auf von damals, das Last dann aber relativ schnell. Und auch ich finde, es wird zu wenig auch mit den Klischees gebrochen. Und interessanterweise, Anna, ich habe mir auch das mit der Zeitinkonsistenzen aufgeschrieben, weil das hat mich wirklich genervt. Also ich finde, gewisse Inkonsistenzen darf es geben, auch gerade bei Comedy, aber hier hat es dann wirklich genervt. Da passieren, ja, also wahrscheinlich war es ein ganzes Semester. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass die Staffel ein Semester ist, aber es passieren eigentlich Sachen für 2-3 Wochen. So, und es ist so ein bisschen, ja, sehr, sehr konstruiert und leider von Folge zu Folge immer mehr.
An wen richtet sich diese Serie? Vielleicht könnt ihr mir helfen, weil ich hatte so ein Gefühl von Schloss Einstein, bisschen hochgejazzt. Dann fallen aber so Sätze wie, ich habe noch nie einen schwarzen Penis gesehen. Das suggeriert, man will eine andere Art von Humor ansprechen. Als 15-Jähriger finde ich das super. Ich dachte, vielleicht ist hier so eine Blockade da. Vielleicht spricht das mich gar nicht an, diese Serie, weil es mich nicht ansprechen möchte.
Das ist, glaube ich, vielleicht tatsächlich ein bisschen das Problem, was ja oft bei so Jugendserien ist, dass das Problem mit der Zielgruppe, dass die Zielgruppe, die anvisiert ist, eigentlich schon viel weiter ist in der Entwicklung und das gar nicht mehr guckt und man hier ein Publikum am Ende hat, die drunter liegen und dann viel aber auch gar nicht verstehen. Wobei die Serie sich ja Mühe gibt, auch irgendwie so den Zeitgeist einzufangen. Sie ist schnell geschnitten, sie spielt mit natürlichen Nachrichten, Chats etc. Das macht sie ja auch gut. Also handwerklich ist das ja alles top. Aber sie weiß, glaube ich, selber nicht so richtig, wer sie am Ende gucken soll. Und vielleicht sind wir es auch einfach nicht.
Wobei Highschool- und College-Filme, ich sag mal, da ordne ich sie jetzt auch mal ein, die Serie, richten sich ja auch gerne an Nostalgiker. Und das funktioniert hier gar nicht. Also gut, vielleicht kennen wir auch das britische Internatssystem zu wenig, aber
das wäre eine sehr schmale Zielgruppe, ehrlich gesagt.
Wenn man stimmt, sich bei Harry Potter waren wir auch voll dabei.
Ja, bei Harry Potter hat es auch funktioniert.
Ja, eben.
Aber ich finde schon die Frage, dass wir darüber reden müssen, an wen richtet sich das eigentlich, ein bisschen Zeichen der Zeit, weil es wird so sehr heutzutage geguckt, an wen richtet sich diese Serie, und die Altersgruppe ist dann irgendwie sehr eng gefasst. Ich musste gerade so ein bisschen an Dear White People denken. Das ist, spielt auch in einer College-Welt, und da finde ich zum Beispiel ist es sehr gut gelungen, dass es ein sehr breites Publikum, was da andocken kann. Und da finde ich jetzt hier wirklich auch verschenktes Potenzial, weil ich finde, der Anfang ist wirklich toll, wie diese 5 Jugendlichen da landen und irgendwie mit dieser Mauer an weißer Elite konfrontiert werden. Und man ist so ein bisschen in deren Schuhe. Und ich dachte, yes, mehr davon. Und dann wird es aber immer seichter und poppiger und bunter und weiß ich was.
Sex Education, an das muss ich auch irgendwie denken. Ne?
Aber Sex Education ist wirklich progressiver.
Ja, das ist ja das Problem. Ich finde die Jungdarsteller hier auch gut. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass das sehr stark auf britisches Nachmittagsprogramm gesetzt ist. Es hatte was Soaphaftes, auch in der Art und Weise, wie diese Konflikte plötzlich aufploppen zwischen diesen unterschiedlichen Figuren. Dann fahren sie nach Hause. Die Welt außerhalb des Internats, die ist auch nicht wirklich dargestellt. Ich frage mich mal trotzdem, die dritte Staffel wurde in Auftrag gegeben. Es ist auch ein kleiner Hit in Großbritannien, muss sagen, BBC 3. Was ich nochmal erwähnen wollte, ist, ich habe die Serie, die erste Folge, glaube ich, in deutscher Synchronfassung gesprochen.
Oh Gott, bist du des Wahnsinns.
Ich meine nur, für eine Serie, wo ZDF Neo betont, dass das eine Co-Produktion ist und ein ZDF Neo Original, fand ich es schockierend, wie man 50-jährige Synchronsprecher engagieren kann für Jugendliche. Also das ist wirklich ein grauenhaftes Erlebnis gewesen. Im Original haben wir ja gerade einen Ausschnitt gehört, ist das viel, viel besser.
Und man muss sagen, und das ist auch das finde ich persönlich positiv, das ist ein krasser afrobritischer Akzent, den die da sprechen. Man braucht wirklich Untertitel.
Wobei man aber auch schon, also und da muss man wirklich mal das ZDF in die Kritik nehmen, selbst die Untertitel waren sehr schlecht. Also ich habe mal ein Beispiel gemacht, und zwar wurde der Satz My Only Fan Account in den Untertiteln übersetzt mit Mein Online Streaming Account. Also ganze Gag-Ebene fällt weg.
Den Unterschied wusste, die man da eingesetzt hat.
Also
für die Untertitel.
Da wirklich gibt es Nacharbeit, Hausaufgaben für ZDF, wirklich vor allen Dingen als ZDF-Koproduktion.
Ja. Aber wir bewerten jetzt erstmal diese erste Staffel, die erste Staffel von Borders. Und ich beginne mal, für mich ein Flop. Anna.
Für mich auch endlich mal ein Flop.
Susanne.
Ja, ich fürchte, dass das für Henrik auch ein Flop ist. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es auch nicht so richtig toll, aber nur um irgendwie nicht die Serie ganz in die Tonne zu treten, würde ich einen Top geben.
Hey, Karamba.
Und Henrik.
Ich muss ja meinem Ruf gerecht werden, natürlich ein Flop.
Staffel 1 von Borders gibt es zu sehen bei ZDF Neo in der Mediathek. Staffel 2 folgt schon Mitte August. Und wie immer zum Schluss unseres Serienquartetts kommt hier die Carte Blanche. Jeder und jede in der Runde darf noch einen Serientipp raushauen, eine Warnung, eine Entdeckung, eine Vorfreude äußern. Was beschäftigt euch gerade? Ja, Henrik.
Ja, wir hatten ja heute das Thema Summer Binge und warmherzige Feel-Good-Serie. Und da habe ich eine, die ich wirklich aus genau diesen Gründen sehr gerne gesehen habe. Das ist Tina Fey's The Four Seasons. Also die Miniserie erzählt von Freunden, alten Freunden, neuen Lieben, kleinen Rissen in scheinbar perfekten Beziehungen und ist leichtfüßig und dabei auch immer mal wieder sehr witzig.
Sehr gut, Anna.
Ich habe auch was Warmherziges von einer Frau, die tatsächlich mich schon sehr lange begleitet und die so ein bisschen das It-Girl meiner Generation ist, Lena Dunham. Die hat nach Girls eine neue Serie am Start, Too Much, auf Netflix, autobiografisch geprägt. Eine Frau in ihren 30ern, die von New York nach England, nach London zieht, dort versucht ein neues Leben zu beginnen. Sich direkt verliebt und diese Serie macht einfach nur total Spaß, wenn man sich immer noch wie Mitte 30 fühlt.
Zwei Serientipps von Netflix, jetzt kommt Nummer 3 von Susanne.
Die Arte Mediathek.
Oh.
Ich habe da eine großartige Serie entdeckt, die schon 5 Jahre alt ist, aber sonst wirklich immer nur bei kostenpflichtigen Streamingdiensten zu sehen war, nämlich Small Axe von Oscar-Preisträger Steve McQueen. Eine Sammlung von 5 Filmen über karibisches Leben in London von den späten 1960ern bis in die frühen 80er Jahre. Ein Leben, das eben von Polizeigewalt geprägt ist, aber auch britisch-karibische Kultur feiert, einschließlich einem ganzen Film über, das ist mein Lieblingsteil, über eine privat organisierte Reggae-Party, Lovers Rock, mit den tollsten Tanzszenen, wie ich finde, der Filmgeschichte, auch finde ich großartig für den Sommer.
Ein absolutes Meisterwerk, muss man sagen. Und ich freue mich auf die zweite Staffel The Rehearsal von Nathan Fielder, denn kaum eine Serie spielt so sehr mit der Grenze zwischen Realität, Fake, Inszenierung und echtem Gefühl. In der zweiten Staffel will Nathan für mehr Flugsicherheit in den USA sorgen. Und das Vorhaben wächst daraus ein Argument zur Selbstliebe, ein Manifest für mehr Mut im Leben. Das ist lustig, zum Schämen, zum Staunen und Fernsehen, wie es das sonst nicht gibt. Die zweite Staffel ist bei uns zu sehen ab dem 18. August auf Wow von Sky. Und das war unser Serienquartett für die anstehenden Sommerferien. Genug Stoff für vielleicht verregnete Ferientage. Danke an das Team, an Susanne Burg, an Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.